Ich glaube, das Problem ist, dass das Gedankengut ja nie verschwunden ist.
Ja.
Das ist in den Untergrund gegangen, aber das ist in den Familien ja weitergereicht worden. Und jetzt kommt es heraus. Und ich denke mir halt, wir müssen viel mehr auch den Leuten erzählen, auf was sie sich da einlassen und was da kommen wird, wenn die an die Macht kommen.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen zu wichtigen sozialen Themen hört man auf der Straße? Und wie sieht die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger trifft dafür ExpertInnen zum Gespräch. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zur Frage, wie kann der Aufstieg rechter Ideologien verhindert werden? Susanne Scholl, Journalistin, Schriftstellerin, ehemalige Auslandskorrespondentin des ORF und seit 2017 eines der ersten Mitglieder der Plattform Omas gegen Rechts.
Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen bei Fenninger trifft und willkommen, liebe Susanne Scholl. Danke, dass du dir Zeit nimmst und heute dabei bist.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Und vielleicht eine Vorbemerkung. Also ich denke, zu wissen, dass du in mein Leben jedenfalls früher eingetreten bist als ich in deins. Und mich hat ja Politik und so schon sehr früh interessiert. Und ich denke mal, die Journalistin Susanne Scholl, die Auslandskorrespondentin Susanne Scholl und natürlich auch letztlich dich als Autorin, nämlich einerseits die Romane, auch die vielen Rückbesinnungen auch auf deine Situation und deine Familie und gleichzeitig natürlich auch die Sachbücher, also gerade am Schluss jetzt sozusagen Schäm dich Europa, das glaube ich vorletzte Buch, bis dann der Roman gekommen ist. Und dann natürlich die Begegnungen mit dir, die ersten. Mittlerweile kann ich aus meiner Sicht sagen, eine freundschaftliche Verbundenheit habe, eine inhaltliche. Genau, und ja, und der gemeinsame Kampf für Menschenrechte, für Menschen, die schutzbedürftig sind. Also da bist du immer, immer zugegen. Natürlich Omas gegen Rechts, wie alle wissen. Ja, danke für dein Engagement und würde vorschlagen, dass wir vielleicht gleich beginnen mit einer Fragestellung, wo wir Menschen auf der Straße gefragt haben, warum rechte Parteien Aufwind haben und letztlich auch in Österreich in den Umfragen vorne liegen. Hören wir mal rein.
Ich weiß nicht. Also ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Natürlich, es gibt Leute, die unzufrieden sind. Es werden von der FPÖ auch Stimmungen erzeugt, die Leute, die halt unzufrieden sind, aufstacheln und da Versprechungen gemacht, die die Leute halt nachher zu dieser Partei bringen.
Naja, warum ist es so attraktiv? Es gibt Polykrise, wissen wir eh, und die haben halt die einfachen Antworten. Ich glaube, dass es wirklich das ist tatsächlich. Und ich habe auch das Gefühl, die verkleiden sich halt als du und ich und sagen, die anderen stehen über euch und natürlich fühlt man sich mit du und ich wohler.
Wenig Arbeit und eben die Ausländer. Also für mich mein Hauptgrund. Ne? Die Asylanten, was jetzt kommen, und das ist schon ein bisschen zu viel. Ich bin sehr sozial, ja, aber das ist mir auch ein bisschen schon zu viel.
Ja, ich glaube, es ist eher deshalb, weil jetzt doch Österreich eher ausländerlastig geworden ist. Auch in meiner Schule merke ich es, also mich persönlich stört es nicht. Aber es gibt halt auch sehr viele, ich schätze mal, auch oft ältere Menschen, die es nicht so gut finden. Also es kann abhängig schon sein von den Leuten an sich. Aber grundsätzlich sage ich auch schon so, der Ruf, wenn man sagt, ja, das sind Ausländer, ist es schon auch oft, dass man dann gleich was Schlechtes denkt, obwohl es eigentlich gar nicht so ist.
Ja, spannend, vielleicht nicht ganz überraschend, sozusagen einfache Antworten und gleichzeitig mehrmals genannt, die Menschen, die zu uns kommen oder nicht Inländerinnen sind. Reden wir drüber, hast du Ideen, Erklärungsmuster?
Ich denke mir, eigentlich leben wir in einem so reichen, stabilen Land. Also uns geht es ja eigentlich sehr gut in diesem Land. Natürlich nicht allen und natürlich ist das Gutgehen immer auch eine Frage des Individuums, wie man das versteht. Aber was wir haben und was es anderswo kaum gibt, ist ein wirklich sehr solides soziales Netz. Und das heißt, dass wenn es Leuten schlecht geht, dass die nicht allein gelassen sind, sondern dass die aufgefangen werden können. Und das, muss ich ehrlich sagen, habe ich woanders nicht erlebt. Und diese Ängste sind alle künstlich geschürt. Jetzt haben wir tatsächlich eine sehr geschickte rechtsextreme Partei, die sich auf all diese Ängste und Unsicherheiten und so draufsetzt. Aber das erklärt trotzdem noch nicht diesen massiven Rechtsruck, weil es geht uns gut eigentlich. Die Leute haben Arbeit, es kommen so wenig Flüchtlinge zu uns, aber das ist irgendwie so eine gute Ausrede. Alles, was in deinem Leben schief geht, kannst du auf die Ausländer schieben. Oder auf die Regierung schieben oder auf, ich weiß nicht, die Friseure oder die Radfahrer schieben. Da kann man wenig dazu sagen, weil ich glaube, man kann die Leute auch kaum überzeugen.
Ja, es ist ja wirklich schwierig, nicht? Und es gibt ja viel Literatur drüber und letztlich die gibt uns nicht so ein klares Bild oder kann sagen, das kommt vor. Was mir oft einfällt ist, dass hat in die letzten Jahrzehnte eigentlich hat schon die FPÖ beginnend mit Haider schon ein wenig das Bild habe von Vergiftung, also dass man sozusagen die Dosis der Menschenfeindlichkeit permanent erhöht und andere demokratischen Parteien zu wenig Antwort gegeben haben oder vielleicht auch zu wenig begonnen haben, Widerstand zu bilden und dass das so vorangeschritten ist, dass wir schon sehr durchdrungen sind von negativen Gefühlen gegenüber anderen Menschen, Abwertung. Siehst du
also
da?
Mir fällt ad hoc zu dieser Frage noch ein, wir haben keine Partei der Mitte mehr. Wir haben keine solide, konservative Partei mehr. Die ist einfach auch nach rechts gerutscht. Auf der anderen Seite, und das wird dich jetzt nicht freuen, aber auf der anderen Seite ist die SPÖ nicht vorhanden in dieser Diskussion. Oder auf jeden Fall viel zu wenig vorhanden. Und ich glaube, wir haben uns es alle so bequem gemacht in dieser, ja, bei uns herrscht die Demokratie und es kann eh nichts passieren. Und Demokratie ist halt etwas, wofür man jeden Tag kämpfen muss. Und zwar auch im kleinsten, engsten Umfeld. Also, weil man muss immer wieder sagen, die Demokratie ist nichts, was ausbricht und dann da ist. Und ich habe das in Russland beobachtet. Die Leute haben geglaubt, ja, jetzt bricht die Demokratie aus und der Markt regelt alles von selber. Und natürlich war das eine totale Fehleinschätzung, an der wir schuld sind, weil wir haben ihnen das eingeredet.
Also ich denke, wenn man das zusammenfasst, dann können wir sagen, nicht? Einerseits die Dosis der Menschenfeindlichkeit wurde erhöht und das, was vielleicht vor 20 Jahren undenkbar war zu sagen, auszusprechen, wird heute unverhohlen geäußert. Wir passen uns an, die Kritik an den Verschiebungen im Parteienspektrum und tatsächlich sehe ich genauso wie du, also das Versagen natürlich auch in den vergangenen vielen Jahren der Sozialdemokratie hier auch vom Wertekanon dagegen zu halten und auch aufklärerisch zu agieren. Da ist viel misslungen und mir fällt auch immer der Grant ein. Nicht? Also dieser Grant, letztlich die berechtigte Unzufriedenheit auch mit Regierungen oder mit Parteien, die aber interessanterweise ja nicht hinkommen dürfen, dass man dann eine Partei beispielsweise privilegiert oder unterstützt, die Massendeportation anstrebt, ja? Wie wir es ja durch Potsdam aber gehört haben.
Weißt du, ich habe immer eine These, wo mich ja alle dann irgendwie so etwas mitleidig anschauen und sagen, na ja, ja, ist schon gut. Aber ich glaube, den Leuten ist außerdem fad. Der Haider war ein Entertainer. Und der war wirklich wie der Rattenfänger von Hameln, der die Leute anzog, weil mit dem war es lustig. Und ich habe das wirklich in Moskau erlebt mit dem Schirinowski, der also ein fürchterlicher Nationalist und wirklicher Rechtsradikaler war. Mein Kamerateam ist dem nachgerannt, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe permanent mit ihnen gestritten und geschimpft, aber da ist was los. Du kennst das doch. Also gerade in Österreich, die Mentalität, na, da haben wir Hetz, ist ja schon sehr. Und ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt, diese Tatsache, dass es uns so gut geht, dass nichts los ist halt.
Ja, aber das ist schon natürlich, glaube ich, im Untergrund das neoliberale Grundgeräusch der letzten Jahrzehnte, dass wir halt eher zu einer, nicht mehr, also dass wir eine Bürgerinnendemokratie abbauen und eine Zuschauerinnen Demokratie aufbaut, das Entertainment gefällt dann, man beobachtet es, nur fragen wir, ist der Kickl lustig oder Entertainer?
Na gut, der Kickl ist nicht lustig.
Genau. Na gut, aber dann handeln wir uns vielleicht zur zweiten Frage weiter, die wir gestellt haben, ob auch rechtsextreme Entwicklungen für die Menschen sichtbar und spürbarer wären. Hören wir auch da rein.
Genau, wenn man jetzt an dieses Treffen da, dieses AfD-Treffen in Deutschland denkt, wo ja dann auch einer von den Identitären aus Österreich dort war, dann, das macht man schon definitiv Sorgen. Es wird einerseits immer extremer und gleichzeitig regt es immer weniger auf. Das ist sozusagen so diese Bewegung, die sehr bedenklich ist für mich.
Genau, ja. Also wir kommen ja aus Graz, deswegen kriegen wir von der FPÖ in dem Fall doch nicht so viel mit. Aber
was man so bei mir merkt, ich war vorige Woche auch in Wien bei einem Konzert und da ist halt auch so, das war eine deutsche Gruppe und die haben halt auch die AfD angesprochen und das ist in Deutschland ja jetzt ein großes Problem, weil die ist halt echt teilweise sehr radikal gegenüber von Menschen mit anderer Herkunft und so und generell. Und ja, das finde ich schon schlimm, was da zurzeit halt so ist.
Also das Gefühl, ich habe keine Erfahrung mit rechtsradikalen Strömungen, weil ich mich auch nicht irgendwie auf diesen Terrain bewege.
Das liegt daran, dass sie viele Menschen in der Gesellschaft nicht mehr als wertvolles Teil wiederfinden. Und diese rechtsextremen Tendenzen geben Menschen ein Gefühl von Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird aber durch Abgrenzung zu jemand anderem geschaffen und das ist das
Ja, wir haben jetzt gehört, was die Menschen antworten auf die Fragestellung. Ich glaube, man kann betonen vielleicht dazu, das würde mich interessieren auch von dir, wir wissen ja von den Berichten, dass die Übergriffe viel größer geworden sind, dass die extrem angewachsen sind. Also gerade wenn man den Antisemitismus sieht, Friedhofsschändung, Anzünden, die Übergriffe auch im letzten Bericht sind eigentlich dramatisch, wo Menschen sogar schon verletzt werden. Jetzt haben wir reingehört, ein bisschen, wie die Leute das sehen. Wie gehen wir mit denen um? Was fällt dir da dazu ein?
Naja, es ist tatsächlich so, wie das alle klugen Menschen schon die ganze Zeit sagen, nur es passiert halt nichts. Das kommt in kleinen Schritten und es geht immer ein Stück weiter, nicht? Man schaut, ob es irgendwie akzeptiert wird. Dann vergisst man es und dann geht man den nächsten Schritt. Und für mich ist gerade, was die antisemitischen Übergriffe betrifft, sehr verletzend und auch eigentlich unbegreiflich, unerklärlich, die Tatsache, dass nach dem Pogrom an 1200 Menschen in Südisrael plötzlich die Juden an allem schuld waren. Und das ist ja, das kennt man ja auch von früher, diese Täter-Opfer-Umkehr, das kann ich mir nur zum Teil bei den Jungen nur so erklären, dass die Aufarbeitung unserer Vergangenheit einfach überhaupt nicht funktioniert hat und eigentlich nicht stattgefunden hat. Wir haben deklariert, 45, so jetzt ist die Stunde null, die Nazis sind weg, puff, die sind, haben sich in Luft aufgelöst und alles andere ist wurscht und wir schauen nach vorn. Ich weiß das von meinen Eltern, die direkt betroffen waren. Die sind 46 mit zwei kleinen Kindern aus der Emigration zurückgekommen. Und meine Mutter hat allen Ernstes bis an ihr Lebensende behauptet, dass die Deutschen den Antisemitismus gebracht haben. Dass sie vor dem 12. März keinen Antisemitismus erlebt hat. Was natürlich eine absolut eine glatte Verdrängung all dessen, was negativ war.
Ja, es ist schon, glaube ich, ein Riesenthema, der schlechte Umgang mit der eigenen Geschichte, dass wir uns als Opfer erklärt haben und Täter waren. Und ich denke, gerade jetzt, weil im Burgtheater wieder aktuell ja der Heldenplatz gespielt wird, ich kann mich erinnern, in meiner Zeit vor vielen Jahren, wo von Thomas Bernhard und der Beimann das aufgeführt worden ist und bei der Premiere war dort und da haben wir die Leute dagegen demonstriert. Ja. Also was da sozusagen war oder Waldheim-Wahlkampf, also das ist, glaube ich, das eine und das, was, glaube ich, drinnen auch steckt, wo du sagst, die Schritte, die begangen werden, ich glaube, vielleicht übersehen wir das Kernelement von Rechtsextremismus, ist ja eigentlich die Legitimation von sozialer Ungleichheit und Unwertigkeit, nicht? Und als natürliche, als überhistorische Ideologie angesehen wird und das ist halt vielleicht auch da drinnen, also dass Schritt für Schritt die Ungleichheit erhöht wird, durchs Kapital zur Armut und gleichzeitig die Unwertigkeit extrem, die Abwertung passiert.
Ich glaube, das Problem ist, dass das Gedankengut ja nie verschwunden ist.
Ja.
Das ist in den Untergrund gegangen, aber das ist in den Familien ja weitergereicht worden. Vielleicht nicht so ganz offen, aber es ist weitergegeben worden und jetzt kommt es heraus. Und ich denke mir halt, wir müssen viel mehr auch den Leuten erzählen, auf was sie sich da einlassen und was da kommen wird, wenn die an die Macht kommen. Weil die stellen sich alle vor, ja, wir wählen für die und dann wird eh alles wunderbar weitergehen. Aber es wird halt nicht. Es wird wirtschaftlich nicht wunderbar weitergehen und es wird auch sozial nicht wunderbar weitergehen. Und das müssen wir, die wir versuchen, was dagegen zu unternehmen, halt einfach viel mehr machen.
Ja, ich glaube auch, also wir müssen sie beim Wort nehmen und ihre Werte zitieren, nicht? Wenn sie von Massendeportation sprechen, von Fahndungslisten etc., dann müssen wir sie ernst nehmen, weil in der Geschichte manchmal auch zu spät die sie ernst genommen hat, was schon vorangekündigt wurde. Das ist dramatisch und vielleicht sollten wir da überleiten, weil es würde mich dann eh besonders interessieren, weil wir haben jetzt gefragt, Einflüsse durch die Medien in Bezug auf einerseits einer möglichen Aufklärung, aber auch gleichzeitig einer möglichen Verbreitung der rechten Ideologien. Und du bist ja sozusagen nicht nur Zivilgesellschaft engagiert, sondern du bist eben auch Journalistin und wie du das siehst, aber bevor wir dich hören, hören wir rein, was die Menschen auf der Straße uns mitgegeben haben.
Also, natürlich gibt es Medien, die auch von rechts unterstützt werden, bezahlt werden und diese Spaltung fördern. In Österreich ist es schwierig auch, ne, weil die Unabhängigkeit der Medien nicht sehr stark ist. Wenn man diese Billig- oder Gratiszeitungen und so hernimmt, die meisten lesen, ja, oder Kronenzeitung. Ja.
Ich glaube eben, es gibt genug Medien, die das unterstützen und die haben ihre eigenen Medien und dann gibt es aber auch noch so die Massenmedien und die, da habe ich zum Teil schon das Gefühl, also da wird man ganz anders, wenn ich da die Headlines lese. Ja,
ja, da habe ich keine Ahnung, was die Medien sagen müssen oder aufklären. Ne?
Die Medien spielen insofern eine große Meinung zur Extremisierung von rechtsextremen Gedankengut, insofern, dass sie mit populistischen Parolen, diese nicht aufzeigen, sondern reproduzieren.
Ja, schon. Also es wird sehr viel, zum Beispiel auch auf Social Media wie TikTok, schlechter oder übertrieben dargestellt und manche Sachen dann wieder so halt leicht genommen. Und da ist halt der Unterschied auch sehr hoch und deshalb, das kann die Meinung von anderen sehr beeinflussen.
Also wir hören eigentlich heraus, dass schon die Befragten identifizieren, dass eine Transformation scheinbar stattfindet. Würde das als Überschrift machen? Wie sieht dieser Journalist, die in dem Metier wirklich gearbeitet hat über viele Jahre?
Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich nie mit Innenpolitik beschäftigt war. Das war wirklich ein großes Glück, auch wenn die russische Politik auch nicht so einfach war. Aber ich glaube, dass die Journalisten an sich durchaus ehrlich versuchen darzustellen, was ist. Das Problem ist, dass in den Chefredaktionen, aber natürlich auch zum Teil unter den Journalisten halt Leute sitzen, die bestimmte Leute fördern wollen und andere weniger. Und es ist schon eine Frage, wem gibt man eine Bühne und wie gibt man ihm eine Bühne? Weil klar ist der Waldheim bei uns auch sehr viel vorgekommen, aber man hat ihn kritisch interviewt und hat ihm vorgehalten, was er gesagt hat. Das findet nicht mehr statt. Also unsere Medien sind, wie soll ich sagen, so kommt es mir vor, aber vielleicht ist es auch nur eine Frage des Alters. Ich habe das Gefühl, dass sie oberflächlicher geworden sind und weniger aufmerksam, was bestimmte Thematiken und so betrifft. Das bedeutet, dass sie Sachen übernehmen, ohne drauf zu schauen und dass irgendwie Schlagzeilen kommen, wo du dich fragst, wo haben die das her? Mhm. Das wird vorgegeben von den verschiedenen Gruppierungen, die da ihre Interessen vertreten. Und sehr viele übernehmen das in letzter Zeit, ohne irgendwas zu hinterfragen oder ohne dem was entgegenzustellen. Auf der anderen Seite denke ich, mir ist es zu einfach zu sagen, die Medien sind schuld. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Social Medias schuld sind, weil da gehört schon noch was anderes dazu. Also die Leute könnten ja auch zum Beispiel sagen, na, das lese ich nicht, ich lese dafür was anderes, was in Österreich schwer ist, weil wir haben nicht sehr viele gute Medien. Aber ich denke mir, dass schon die Menschen auch mit ihrer Wahl dessen, was sie kaufen und lesen und mit ihrer Wahl, was sie auf Social Media schreiben oder nicht schreiben oder anklicken oder nicht anklicken, schon was beeinflussen könnten. Interessanterweise hat sich die Meinung durchgesetzt, die Social Media und die Medien, das ist so eine abstrakte Einheit und die sind das Böse schlechthin und das stimmt nicht, das sind alles Leute, das sind alles Menschen.
Und eigentlich ja divers, also Einheit würde ich es auch nicht mehr sehen, sondern sie sind ja divers, also jetzt reden wir mal rein von den Medien her und wo halt einerseits wahrscheinlich maßgeblich die Eigentümerinnenstrukturen auch zum Teil sind von Medien und natürlich, dass besonders die letzten Regierungen scheinbar viel stärker die nicht kritischen als die kritischen Medien gefördert haben. Und was auch mir auffällt, ist, wie wichtig aus meiner Sicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, der eigentlich in der Hand von uns Bürgerinnen sein sollte, aber letztlich schon versucht wird, von der Regierung durch Schüssel sein Gesetz damals sozusagen den Stiftungsrat anders zu besetzen. Und dann ist auch da so eine Art Dialektik. Auf der einen Seite engagiert man sich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er qualitätsvoll kritisch erhalten bleibt und gleichzeitig wird dort abgebaut, bewusst auch von oben, von außen. Und damit ist es schwierig. Ja? Und die Kritik an dem steigt mehr.
Es werden Leute eingesetzt, also das fällt mir schon auf. Es werden Leute eingesetzt, die einfach von dem Beruf keine Ahnung haben. Und wenn du die an die Spitze setzt, dann passiert halt, dass es an der falschen Stelle eingespart wird und das macht es dann wirklich schwierig, eine halbwegs vernünftige Zeitung oder ein halbwegs vernünftiges Radio oder Fernsehen, was auch immer, zu gestalten, wenn du an der Spitze Leute sitzen hast, die nicht wissen, von was sie reden.
Genau.
Und das ist schon auch ziemlich gefährlich. Und gleichzeitig kann man ja auch, könnte man ja auch, wenn man wollte, also die Social Media ja auch anders benutzen.
Ja.
Deswegen, ich denke nicht, dass wir jetzt sagen sollen, ne, pfui, also Social Media ist pfui.
Ja.
Ich denke, man muss es so benutzen, wie man es braucht, nämlich um einen gewissen Einfluss zu haben und auszuüben.
Und ich glaube, wir nutzen es ja beide, ist ja wichtig, eben sozusagen in unserem Engagement und gleichzeitig auch dort ist halt die Frage der Eigentümerstrukturen und ich finde es halt so bedauerlich, dass es uns nicht gelungen ist, dass wir solche Netze selbst kollektiv aufbauen, die uns gehören, weil sie dort mit Algorithmen arbeiten, die letztlich sie uns entziehen, nicht? Und andere privilegieren.
Ja, aber auch nur, wenn wir sie nicht benutzen. Ich meine, ich denke mir einfach, alle, die nicht sozusagen rechts stehen, glauben immer, es kann eh nichts passieren und wir brauchen uns darum nicht zu kümmern. Wir sind immer hinten nach. Also da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Aber wir sind hinten nach und das ist halt falsch.
Ja.
Wir müssten die Sachen einfach auch wirklich nutzen und richtig nutzen.
Ja, dann leite wieder über auf die nächste Frage, weil wenn es um Rechtsextremismus geht, wird ja oft erwähnt, dass die Bildung vielleicht relevant wäre aus der Tradition der Aufklärung und deshalb wurde die Frage gestellt, was kann Bildung leisten, kann sie was leisten, welchen Stellenwert hat die Bildung eben in diesem Zusammenhang, was sagen die Menschen darüber, das hören wir jetzt gleich.
Natürlich, Bildung spielt eine große Rolle. Ja.
Kann möglich sein, ne? Weil ein höher gebildeter, glaube ich, wird nicht blau wollen.
In meiner Bubble, und das ist eine gut gebildete Bubble, ja, kriege ich von dem einfach nichts mit, da denkt keine Person irgendwie in irgendeiner Form in die Richtung. Ja. Aber ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die irgendwie sich da beeinflussen lassen oder da liebäugeln sozusagen mit diesen Tendenzen. Und was man liest, sind das eher die Leute sozusagen, die weniger Bildung und weniger Information genießen?
Unser Bildungssystem hat das Problem, dass es ein Erziehungssystem ist, von klein auf zu gehorchen, anstatt kritisch denkende Menschen hervorzubringen.
Wenn man ein bisschen mehr investieren würde, jetzt in der Bildung, in erstens politische Bildung und zweitens auch in Empathiebildung oder in so zwischenmenschliche Bildung, da kommt man dafür bewegen.
Ja, das war, finde ich, ein sehr spannendes Schlussstatement, weil ich mich gefragt habe, also wir wissen ja von der Geschichte, dass im Nationalsozialismus hochgebildete Menschen den voll aktiv betrieben haben, also Ärzte und Konzerne und so weiter. Ich finde, am Schluss natürlich ist das die mögliche Antwort, einerseits die Empathiebildung und natürlich auch gewissermaßen aufgeklärte Bildung. Siehst du da noch Hoffnung in dem Bereich? Oder?
Also ich habe jetzt ein Projekt, das habe ich geschafft, es an den Bildungsdirektor für Wien heranzutragen und hopefully wird das irgendwann mal was, nämlich ein Projekt Zeitzeugengespräch 2.0, weil die direkten Zeitzeugen sterben aus und wir, die zweite Generation, können ja nicht nur erzählen, was unseren Eltern und Großeltern passiert ist, sondern wir können auch erzählen, was es für uns geheißen hat, in diesem Land groß zu werden. Und das ist gar nicht so einfach. Und wie ich Ihnen das vorgeschlagen habe, hat der Bildungsdirektor sofort gesagt, das findet er irrsinnig gut, weil sie haben in den Schulen so viele Kinder aus verschiedensten Ländern, die natürlich mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen kommen. Jetzt ist das so. Ich glaube, Bildung ist auf jeden Fall wichtig, wenn sie richtig verstanden ist. Also wenn sie nicht nur im Auswendiglernen besteht. Bildung wäre wichtig, um das Selbstständigdenken sozusagen zu verankern in den Kindern. Mhm. In dem Maße, in dem sie selbstständig denken können, werden sie vermutlich auch auf bestimmte Dinge nicht reinfallen. Was ich sehr interessant finde an dem letzten Statement ist Empathiebildung, weil da hat sie vollkommen recht, das fehlt. Du brauchst nur in der Straßenbahn stehen mit grauen Haaren und rundherum sitzen lauter junge Leute und schauen in ihr Handy. Ja. Und aufstehen tut meistens entweder eine ältere Frau oder ein junger Ausländer.
Ja. Ich denke, das ist schon ein Thema, finde ich. Auch die Antwort, die mich beschäftigt, ist in der Volkshilfe und in unserer sozialen Arbeit im weitesten Sinn, dass wir glauben, also dass der erste Schritt ist, sozusagen das, die Innensicht von benachteiligten Menschen zu begreifen, um danach erst zu verstehen, welche Benachteiligungen, Erschwernisse die Menschen haben und Lösungen zu generieren. Und da denke ich auch in das, also wenn wir versuchen, Empathie so zu verstehen, dass man auch in das Innenleben zum Beispiel von Juden und Jüdinnen einzusteigen. Also was könnte da passiert sein in den Familien? Kann man ja populär lesen, Lilli Brett oder andere, die sich halt so beschäftigt haben. Was hat sie da getan? Nicht? Also wir würden sehr schnell, wenn man sozusagen hinein sich denkt in diese Lage, viel stärker wahrscheinlich Prozesse verstehen und würden uns schwerer tun, Menschen anzugreifen oder dass man rekonstruiert, wie könnte die Reise eines Schutzbedürftigen gewesen sein, der jetzt bei uns ist? Wie geht es an armutsbetroffenen Menschen, an Kind? Das wäre eine didaktische vielleicht Möglichkeit und ich finde es sehr spannend, dieses Projekt natürlich, dass wir also diese zweite, quasi da die Nachgeneration natürlich einerseits erzählen kann, was das bedeutet innerfamiliär, wenn man auf der Seite der Verfolgten war und gleichzeitig natürlich, wie man sie entwickelt hat, wenn man mit der Geschichte sie versucht hat zu konfrontieren und Wege gefunden hat, also die Menschenfreundlichkeit zu entwickeln.
Also bei uns in der Familie war es so, dass ich das wirklich, wir haben das Trauma unserer Eltern 1:1 geerbt. Das ist überhaupt keine Frage. Deswegen, das hat natürlich auch meinen beruflichen Weg total geprägt. Meine Geschwister haben eher so Berufe gewählt, meine Schwester auch einen sozialen Beruf, mein Bruder nicht. Aber das waren beides Berufe, die relativ weit weg waren von der Geschichte der Eltern. Bei mir hat das eigentlich immer eine riesige Rolle gespielt, weil alles, was ich sozusagen, wo immer ich war und was immer ich berichtet habe, hat immer irgendwie damit zu tun gehabt. Ich glaube wirklich, dass es uns insgesamt sehr an Empathie mangelt. Also wir haben kein Verständnis für eine junge Afghanin, die mit dem Kopftuch herumgeht. Wir haben kein Verständnis für schlimme Kinder. Ich nehme mich selber da gar nicht aus. Also wenn ich da bin bei dieser Lebensmittelausgabestelle, gehen mir die Kinder manchmal wahnsinnig auf die Nerven, weil die natürlich unglaublich laut sind und überall hinrennen und alles Mögliche tun. Auf der anderen Seite denke ich mir, unsere braven Kinder, die so ganz in Reihe und Glied gehen und dann irgendwann einmal muss das auch rauskommen. Denke ich mir, es kommt lieber raus, wenn sie Ja. Wenn sie 5 sind, als wenn sie 20 sind. Es ist wahnsinnig schwierig, das zu beantworten, aber ich glaube tatsächlich, dass wir unsere Bildung irgendwie weiter fassen müssten, also den Begriff, und ihn auch sozusagen anders erfüllen sollten. Weil, ich meine, du kannst heutzutage wirklich alles im Internet finden. Du musst die Jahreszahlen nicht auswendig wissen. Du brauchst nur was eingeben und kannst es im Internet finden. Also ich habe nie Jahreszahlen gewusst. Ja. Ich weiß sie bis heute nicht. Die Zusammenhänge muss man erklären.
Ja, die Zusammenhänge und die Empathie. Und das ist ja interessant, dass halt die extreme Rechte letztlich genau das vertreiben will, indem sie ja die Gutmenschen als Abwertungsbegriff meint. Und ich glaube, das ist schon ein Ausdruck, dass sie einfach diese Empathiefähigkeit einer Gesellschaft, die solidarische Fähigkeit, zertrümmern will, zerstören will, damit sie ihre Macht sozusagen fundamentieren können. Aber da passt es vielleicht in der Überleitung die letzte Frage, nämlich zunächst die Interviewten. Welche Vorschläge, Wünsche Sie an die Politik haben? Was würden Sie der Politik mitgeben wollen? Und da werden wir dann auch ein paar Punkte haben, die wir der Politik mitgeben wollen.
Nicht nur von einer Legislaturperiode zur anderen zu planen und zu denken.
Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie aufhören, populistische Antworten auf komplexe Fragen zu geben.
Das dagegenhalten, das wünsche ich mir. Und dass sie sich erwachsen lassen. Ich habe immer das Gefühl, die fürchten sie alle. Die fürchten sie vor den Rechten und das geht einfach nicht. Man darf sie nicht vor denen fürchten. Man muss sie da dagegen stellen. Das ist das, was ich mir wünsche. Nicht buckeln vor denen und dann selben Agenten übernehmen.
Na, starke Ansagen, finde ich. Also
mir fällt nicht mehr ein als das, was Sie gesagt haben. Ja. Das wär's.
Ja.
Allerdings haben wir natürlich das Problem, dass insgesamt der Beruf des Politikers unglaublich in Verruf geraten ist. Und deswegen gehen halt auch nur bestimmte Leute in die Politik. Und das ist natürlich, und ich gestehe, ich bin mehrmals gefragt worden, ob ich in die Politik gehen will. Und ich habe also mit großem Gelächter gesagt, nein, danke. Mhm. Das ist ein undankbarer Beruf. Du bist an allem schuld und kannst wenig bewegen. Auf der anderen Seite sollten wir vielleicht auch unser Politikverständnis ein bisschen ändern.
Ich denke halt auch nicht, dass Politik ja im Prinzip was mit Gestaltung zu tun hat und die erste Person, die geantwortet hat, mehrjährig denken und nicht nur so. Ich glaube, dass tatsächlich wichtig ist, aus der Analyse des Bestehenden die Gründe zu identifizieren, Lebensweisen zu verbessern und dann einfach wirklich eine Narration von einer anderen Österreich beispielsweise zu entwickeln, und das vermisse. Und das Zweite ist natürlich, was ja, glaube ich, am Schluss dann war, mit den permanent nachgeben, wenn andere Menschen feindlich sind, die Menschenfeindlichkeit in die Politik zu operationalisieren. Ja. Und das ist schon eine Dramatik, weil damit hat der Pflock auf der Gegenseite. Ne? Das ist dialektisch, also muss die Negation der Negation passieren, und das passiert.
Nein,
zu wenig.
Sie dürfen nicht so feig sein, wie Sie jetzt sind.
Mhm.
Ganz einfach. Ich meine, ja, Politik machen ist nichts für Feiglinge. Und du kannst nicht in die Politik gehen und einfach dich freuen, weil du viel Geld verdienst und dich wichtig machen kannst. Und du musst halt auch manchmal gegen den Strom schwimmen. Und das finde ich eh spannend, dass die Leute auf der Straße das auch so sehen, weil ich war mir nicht ganz sicher. Weil es gibt natürlich schon dieses, oh, das ist ja der Herr Bundeskanzler. Ja. Da muss man ja ganz brav sein. Und ich finde es gut, wenn die einfach in die Kritik genommen werden und wenn man ihnen sagt, man findet das nicht gut, was sie machen.
Ja.
Aber es ist diese Haltung, wenn einer einen Titel hat, dann darf man ihn nicht angreifen, ist schon auch sehr stark vertreten bei uns.
Ich glaube schon auch diese Hierarchisierung, nicht? Österreich hat ja nie eine Revolution so durchgebracht, dass man sagt, also so wie die Französische Revolution, wo man sich gegen die Hierarchien wirklich durchsetzen musste. Also bei uns war das eher immer Anpassung, und ich finde, dass das sehr stark in oftmals den konkreten Personen, die Ämter begleiten, innewohnt. Also man hat das Gefühl, man ist sofort als soziale Organisation in einer Bittstellerposition, und anstatt dass klar ist, dass ja sie diejenigen sind, die von uns beauftragt werden. Es ist ja nicht ihr Geld, sondern es ist unser Geld. Also das ist so ein Punkt. Und das Zweite, weil ich mir gedacht habe, also wir wollen nicht nur delegieren an die Politik. Und in dieser Frage haben wir halt gestellt, ob der möglichen zukünftigen Entwicklung und aber auf der historischen Rückbesinnung. Und da denken wir immer mehr. Und vielleicht ist das auch was, was wir gemeinsam haben, dass wir eigentlich nicht mehr das Recht zum Schweigen haben, sondern eigentlich die Verpflichtung aufzustellen und laut zu sein.
Also das habe ich mir in den letzten Jahren irgendwie zugelegt. Es hilft nichts, man muss laut schreien, sonst wird man nicht gehört.
Genau, also das wäre ein schönes Schlusswort vielleicht. Also es obliegt uns und alle, die uns zuhören, wünschen wir uns auch unser gemeinsames Engagement. Es liegt an uns, die Zukunft besser zu gestalten, als der Gegenwart ist. Liebe Susanne Scholl, danke vielmals für die Zeit, für das schöne Gespräch und alles Liebe zu Hause.
Danke.